ARD.
HR Info Kultur
mit Christoph Schäffer. Wer nach dem Tod der eigenen Eltern das Haus seiner Kindheit ausräumt, geht durch ein Wechselbad der Gefühle. Und nicht selten macht man dabei Entdeckungen, die ein ganz neues Licht werfen auf die Lebensgeschichte der eigenen Eltern. Besonders dramatisch kann das werden, wenn Verdrängtes und Verschwiegenes aus der Zeit des Nationalsozialismus zum Vorschein kommt. Diese Erfahrung hat der Autor und Journalist Sebastian Moll gemacht. Die Sozialisation des eigenen Vaters in der Nazizeit und der Versuch eines Neubeginns nach dem Krieg. Das ließ sich in den verschiedenen Etagen des Elternhauses ablesen, wie in den Schichten einer archäologischen Ausgrabung. Und mehr noch. Sebastian Moll erkennt diese Schichten der Verdrängung auch in der Architektur unserer Städte, insbesondere seiner Heimatstadt Frankfurt. Über all das hat Sebastian Moll ein faszinierendes Buch geschrieben. Das Würfelhaus, mein Vater und die Architektur der Verdrängung. Es erscheint am kommenden Montag im Insel Verlag. Über das Buch und die Geschichte dahinter spreche ich jetzt mit Sebastian Moll. Hallo Sebastian Moll.
Ja, schönen guten Tag.
Ich erreiche Sie in New York. Bei Ihnen ist es jetzt noch früh am Morgen. Sie leben da mit Unterbrechungen seit Ende der 80er Jahre. Bevor wir zum Thema und zu Ihrem Buch kommen, würde ich Sie gern fragen, wenn Sie in diesen Tagen aus New York auf Deutschland blicken, mit welchen Gefühlen schauen Sie auf Deutschland jetzt?
Naja gut, die Landtagswahlen, die haben wir natürlich hier auch eng und mit Besorgnis verfolgt sozusagen, aber man muss natürlich leider sagen, dass das keine große Überraschung ist, wenn vielleicht auch die Deutlichkeit dieses Ergebnisses dann doch ein bisschen ein Schock war. Und wir haben natürlich hier in den USA unsere eigenen Probleme mit Rechtspopulismus, auch wenn der ein bisschen andere Wurzeln hat, historisch, aber insgesamt habe ich natürlich, oder es verstärkt natürlich auch bei mir dieses Gefühl in Deutschland, und das ist vielleicht noch ein bisschen Bogen zu meinem Buch, dass die Vergangenheit in Deutschland eben doch nicht so gut aufgearbeitet worden ist, wie wir uns das immer eingebildet haben, als wir im behüteten Westdeutschland aufgewachsen sind.
Ja, den Bogen haben Sie jetzt tatsächlich schon geschlagen, denn Ihr Buch hat sehr viel zu tun damit, wie wir meinen, Vergangenheit bewältigt und aufgearbeitet zu haben. Dieses Buch, was Sie jetzt geschrieben haben, das Würfelhaus, mein Vater und die Architektur der Verdrängung, ist einmal eine Geschichte Ihrer Familie über das Aufwachsen am Rande von Frankfurt in einer Reihenhaussiedlung in Langen, aber eben auch über den Umgang mit der Vergangenheit in der Stadt, in der Gesellschaft, in den Familien. Was war der Anlass für Sie, dieses Buch zu schreiben?
Naja, angefangen hat das Nachdenken über dieses Buch tatsächlich, als meine Mutter vor 15 Jahren gestorben ist und ich dieses Reihenhaus dann sozusagen ausmisten und zum Verkauf vorbereiten musste und mir dann alle möglichen Dokumente in die Hände gefallen sind von meinen Eltern, Briefwechsel, Tagebücher und Ähnliches und ich mich dann aus diesem Anlass natürlich mit der Vergangenheit und mit den Biografien von meinen Eltern beschäftigt habe und natürlich dann auch mit unserer Familiengeschichte nochmal intensiv beschäftigt habe. Und dadurch ist dann sozusagen der Wunsch daraus erwachsen, das also einerseits literarisch zu verarbeiten, aber andererseits auch einen Bogen zu schlagen zu einer allgemeineren Generationserfahrung, sage ich jetzt mal, unserer Generation, der Boomer, die noch eben indirekt über unsere Eltern, über diese Flakhilfer-Generation noch an dem Erlebnis und an den Traumata auch des Dritten Reichs und der Nazizeit sozusagen zu knabbern hatten.
Sie sind 1964 geboren, Sie sind aufgewachsen in diesem Haus, was Sie das Würfelhaus nennen. Das ist ja auch der Titel Ihres Buches. Wie kam es zu diesem Namen, das Würfelhaus?
Das muss ich ehrlich sagen, das war eine Idee meiner Agentin. Das entstand also aus so einem sehr fruchtbaren Brainstorming mit ihr, aber es ist nun tatsächlich so, dass diese Siedlung aus einer Anordnung von würfelförmigen Häusern bestand, wie so viele Stadtrandsiedlungen aus dieser Zeit, aber auch aus den 20er und 30er Jahren, die ja diese ganz klaren geometrischen und reinen Formen bevorzugt haben. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass auch die interne Architektur dieses Hauses in dem Buch eine Rolle spielt und ich das auch ein bisschen anhand der Archäologie dieser einzelnen Etagen, die ich damals nach dem Tod meiner Mutter durchgemacht habe, dass das sozusagen so ein Abbild war auch der Psyche meiner Eltern und der Psyche unserer Familie.
Bevor wir auf diese Etagen und auf diese Schichten kommen, die Sie da im Haus entdeckt haben, das war ja aus Sicht Ihrer Eltern zunächst mal ein gebauter Traum, also einmal so der Traum vom Eigenheim, gleichzeitig aber auch mit einer gewissen Modernität, mit einem Aufbruch in eine neue Zeit versehen. Wie haben Sie als Kind das Leben in diesem Haus empfunden? War das für Sie ein schönes Zuhause?
Ja, das sind natürlich sehr zwiespältige Gefühle, die ich da habe über diese Kindheit in dieser Siedlung. Also einerseits empfand ich diese Kindheit in dieser 60er-Jahre-Siedlung bis zum gewissen Grad wirklich als idyllisch. Und ich finde auch bis heute die Anlage dieser, sage ich mal im weitesten Sinne, durch Ernst May inspirierten Siedlung mit eben diesen rationalen Häusern, die bezahlbaren Wohnraum für die Mittelschicht und die untere Mittelschicht bereitstellen sollten. Und mit viel Licht, Luft und Grün drumherum eigentlich als sehr gelungen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde diesen Siedlungsgedanken im Grunde bis heute für ein gutes Konzept, auch für die Probleme, die wir heute mit dem Stadtraum haben. Also das habe ich sehr als eigentlich idyllisch in Erinnerung, auch weil da viel sozialer Raum geschaffen worden ist, anders als es das Klischee ist heute und es dann auch eine Gemeinsamkeit gab mit den anderen Kindern, mit den anderen Familien. Auf der anderen Seite verbinde ich natürlich mit dieser Siedlung dann auch sehr dunkle und sehr schwere Erinnerungen, in denen es ja in meinem Buch auch geht, weil es hinter der Fassade unseres Hauses dann doch sehr gebrodelt hat. Und ich glaube nicht nur hinter der Fassade unseres Hauses. Also ich denke, dass es in den 60er und 70er Jahren dann in vielen Familien und wahrscheinlich nicht zuletzt aus den Gründen, über die ich eben auch schreibe, diese Überreste oder dieses Wiederauftauchen dieser Weltkriegserlebnisse sozusagen nicht immer einfach und eben nicht so idyllisch war.
Sie schreiben, im Würfelhaus spukte es. Das ist eine Formulierung aus Ihrem Buch und Sie beschreiben das anhand der Schichten oder der Etagen, die Sie eben schon angedeutet haben, nämlich im Erdgeschoss ein ganz modernes, bewusst von Ihren Eltern oder Ihrem Vater sehr modern eingerichtetes, schlichtes Wohnzimmer mit Designermöbeln und unten drunter im Keller aber ganz andere Dinge. Auf was sind Sie da gestoßen, als Sie das Haus ausgeräumt haben 2009?
Ja, Sie haben es ja schon angesprochen. Ich hatte wirklich sozusagen das Gefühl, dass dieses Erdgeschoss, das war so das Vorzeigegeschoss, wo diese moderne Gesinnung, die auch hinter dem Bau und hinter dem Bewohnen und dem Einzug in diesem Haus gestanden hat, die das wiedergespiegelt hat mit modernen Designermöbeln, mit sozusagen moderner Literatur, mit moderner Musik im Plattenregal. Also das war sozusagen so dieser Vorzeigeraum dessen, wie man dieses Leben sozusagen darstellen wollte. Ja, und dann hatte mein Vater eben im Keller diesen Raum, in den er sich da immer zurückgezogen hatte. Und je älter er wurde, umso mehr hat er sich da hingezogen. Und gerade bei dem Ausräumen des Hauses wurde mir das dann so bewusst, was fast eine Art Abbild oder Metapher für sein Unterbewusstes war und für all das, was er eben aus der Nazi-Zeit und aus seiner Kriegserfahrung eben nicht bewältigt hatte. Da gab es also solche Lanzerhefte, die damals gang und gäbe war, die also auch in den 60er und 70er Jahren erstaunlicherweise in erstaunlich hohen Auflagen noch aufgelegt wurden für eben genau diese Zielgruppe derjenigen, die in irgendeiner Schicht ihres Unterbewussten noch eine Nostalgie für diese Kriegszeit und diese Kriegserfahrung gehegt haben und die das dann da irgendwie sozusagen beschmutzt von der Schuld wiedererleben konnten. Das waren also sehr zwielichtige Publikationen. Und dann gab es eben drüber hinaus so eine ausgesuchte Auswahl an Pornografie, derer mein Vater sich dann auch über seinen Rückzügen offensichtlich gewidmet hatte. Und viel davon war das, was man in den 70er Jahren so als Aufklärungsliteratur verkauft hatte, wo aber dann doch auch viel Voyeurismus drin gesteckt hat. Und der Fund von dieser Sammlung, der war für mich natürlich besonders problematisch, weil sie doch auf sehr dunkle Seiten der Psyche meines Vaters verwiesen haben, die in unserer Familie letztlich großes Unheil angerichtet hat und wo mir im Laufe der Recherchen für mein Buch dann auch immer klarer wurde, dass das dann doch was mit der unterdrückten Sozialisation, mit seiner unterdrückten Sozialisation im Faschismus zu tun gehabt hat.
Also zum einen diese Nazi-Vergangenheit, die da irgendwie fortlebt in der Literatur, mit der er sich da auseinandersetzt, gleichzeitig die Sammlung an Pornoheften. Sie beschreiben auch, dass da Fotos von seinen früheren Geliebten an der Wand hingen. Und das ist ja jetzt echt ein bisschen spooky. Also wenn das sozusagen im Kellergeschoss des Hauses ein ganzer Raum ist, der quasi für das Unterbewusste oder für das Verdrängte steht, konnten Sie als Kind in diesen Raum nie rein? Haben Sie den beim Ausräumen zum ersten Mal betreten?
Naja, doch, ich hatte da schon Zugang dazu und konnte ihn da auch besuchen, aber im Grunde wollte er da schon meistens für sich sein und diesen Raum für sich beanspruchen. Also man ist dann da vorsichtig mal reingegangen, um irgendwas zu besprechen oder zu fragen, und dann ist man da wieder verschwunden, und was in diesem Raum sozusagen alles war und was da geschehen ist, das wurde mir, wie gesagt, dann erst so richtig klar, als ich das dann alles ausgeräumt habe für circa 15 Jahren.
Ja. Ich spreche mit Sebastian Moll über sein Buch Das Würfelhaus, mein Vater und die Architektur der Verdrängung und diese Widersprüchlichkeit in dem, was Ihr Vater nach dem Krieg darstellen wollte, die haben Sie ja beschrieben durch diese beiden Schichten, also das modern gestaltete Wohnzimmer und dann eben diesen Kellerraum mit dem Verdrängten, dem Unterbewussten. Wie kriegen Sie das heute? Sie haben sich ja in diesem Buch sehr intensiv mit diesem Vater auseinandergesetzt. Zusammen in einer Figur. Können Sie diesen Widerspruch irgendwie auflösen? Ihr Vater war ja, das kann man vielleicht dazu sagen, nach dem Krieg Sozialdemokrat, er war Pazifist. Also auch in seiner politischen Einstellung hatte er sich weit entfernt von den Nazi-Idealen, mit denen er als Hitlerjunge und als Flakhelfer aufgewachsen war. Wie kriegen Sie diese beiden Seiten der Persönlichkeit zusammen, die da offenbar noch lange parallel existiert haben?
Naja, das war natürlich eine der Grundfragen, die ich mich da bei dem Schreiben von diesem Buch gestellt habe, weil ich denke, dass das auch ein Generationsthema ist. Das ging ja nicht nur meinem Vater so, denke ich so. Und wie Sie schon gesagt haben, er war dann nach dem Krieg sehr geläutert und ich glaube auch aus tiefster Überzeugung. Er war guter Demokrat, wie Sie schon gesagt haben. Er war guter Sozialdemokrat. Er war sogar Sympathisant der 68er-Bewegung. Und gleichzeitig gab es bei ihm da das, was da noch gärte, eben diese emotionale Verbindung zu der Nazi-Zeit und auch zu der Faszination mit Hitler. Also ich habe aus seinen Tagebüchern und mit seinen Briefen dann ja gelernt, wie tief dieser Glaube bei ihm eben als Teenager auch an diese ganze Ideologie und an dieses ganze Dogma war. Und dann fragt man sich natürlich, was ist sozusagen mit diesem Teil seines Lebens passiert, ja. Er war dann zum Kriegsende 18 und im Grunde genommen hatte er ja vorher, er ist 1927 geboren, er hatte ja bewusst eigentlich nichts anderes erlebt als die Nazi-Zeit und war von vornherein in diese Ideologiemaschine drin. Und dann fragt man sich, was hat diese Generation und was haben diese Menschen mit diesem Teil ihrer Biografie gemacht? Haben die das einfach ausgeknipst oder verdrängt? Und in welcher Art und Weise hat sich das dann eben doch wieder sein Recht gesucht? Und ich glaube, das war etwas, woran er sein Leben lang auch gekaut hat und damit gerungen hat und was ihn bis zum gewissen Grad auch gequält hat. Ja, dass da dieser abgespaltene Teil seiner Persönlichkeit war, der aber dann doch in der einen oder anderen Weise immer wieder sein Recht gefordert hat. Und ich glaube nicht, dass er das für sich jemals irgendwie zusammengebracht hat oder integriert bekommen hat, ja.
Sie machen diese Widersprüchlichkeit fest an dem Würfelhaus, also an Ihrem Elternhaus in Langen, aber Sie machen es auch fest an der Architektur in Frankfurt, der Stadt, die für Sie, obwohl Sie jetzt seit langem in New York leben, glaube ich, immer noch sowas wie zu Hause ist. Ihr Vater hat nach dem Krieg als Angestellter gearbeitet bei der Frankfurter Aufbau AG und bei der Nassauischen Heimstätte, also bei zwei öffentlichen Wohnungsbauunternehmen, die das Gesicht der Stadt Frankfurt nach dem Zweiten Weltkrieg stark mitgeprägt haben. Wenn Sie die Architektur der Verdrängung, so heißt es ja im Untertitel Ihres Buches, in der Stadt Frankfurt aufspüren, was meinen Sie damit? Und wo sehen Sie da auch die Parallelen, die Zusammenhänge zu dem, was Sie individuell in der Geschichte Ihres Vaters beobachtet haben?
Ja, also es wurde ja in Frankfurt, das ist ja kein Geheimnis, es wurde ja in Frankfurt wahrscheinlich mehr als in jeder anderen deutschen Stadt bewusst die Entscheidung getroffen, diesen Sprung in die Moderne zu gehen und auch ganz gezielt an der städtebaulichen Tradition der Vorkriegszeit, also am Ernst May im Grunde genommen, anzuknüpfen. Also sozusagen diese funktionale Trennung der Stadt mit dem kommerziellen Kern und dann diesen Ring an Siedlungen eben, deren Bau Ernst May begonnen hatte, wo es eben bezahlbares Wohnen mit hoher Qualität für die Mittel- und für die Unterschicht gab. Und diese Ideale von Ernst May, die wollte man, glaube ich, nach dem Krieg dann verwirklichen. Und es gibt ja diese Geschichten, dass es selbst in der zerbombten Altstadt eigentlich immer noch genügend Substanz gab, um bis zum gewissen Grade da Rekonstruktionen sinnvoll anzustellen. Aber das wurde, und das war damals ganz klar die Entscheidung auch von Walter Kolb, das wurde also platt gemacht zugunsten von einem durch und durch modernen Bild von der Stadt. Also man wollte eine wirkliche absolute Stunde Null und wollte von vorne anfangen und wollte letztlich so tun, als wäre 1933 bis 1945 nicht passiert. Und also alle Spuren dieser Zeit wurden ausradiert. Und das hatte nach meinem Dafürhalten eben ganz sicher was damit zu tun, dass man sich eben mit dieser Zeit und was das mit der Stadt gemacht hat und was die Stadt auch in dieser Zeit gemacht hat, dass man sich damit nicht wirklich sozusagen beschäftigen wollte. Und ich glaube, mein Vater war ein sehr feuriger Anhänger dieser städtebaulichen Ideologie, die ja in sich erstmal gar nicht schlecht oder verkehrt ist. Da steckte ja auch eine positive Utopie von einem Zusammenleben und von einem neuen Menschen und neuen Wohnen dahinter, an die er sehr geglaubt hat. Aber wie gesagt, das hat eben immer für mich auch diesen Aspekt der Verdrängung und des sich nicht mit dieser Zeit auseinandersetzen Wollens.
Sie haben den Namen Walter Kolb genannt, das war damals der Oberbürgermeister in Frankfurt, und das Anknüpfen an die Tradition des neuen Frankfurts aus den 20er Jahren und von Ernst May, ist sicher etwas, was man auch positiv sehen kann, aber Sie sehen es unter dem Aspekt, dass man eigentlich die noch vorhandenen Überreste der alten Stadt Frankfurt abgeräumt hat, um sich nicht mehr mit der Kriegssituation, auch mit der Schuld, auseinandersetzen zu müssen. Was hätte man denn aus Ihrer Sicht an Ruinen stehen lassen, vielleicht wieder aufbauen sollen? Was wäre eine Stadt gewesen, die sich der Vergangenheit stellt und sie bewusst sichtbar behält? Was wäre Ihre Vision, wie man es damals hätte machen können und müssen in den 50er Jahren?
Naja, also mir wäre es sozusagen, und man ist natürlich im Abstand von 80 Jahren immer schlauer, aber mir wäre es sozusagen lieber gewesen, und es gibt jetzt heutzutage auch eine Literatur über die in Anführungsstrichen posttraumatische Stadt, dass das eben alles nicht in dieser Radikalität geschehen wäre, sondern dass es eben in der Stadt sozusagen mehr Schichten gibt und mehr Brüche gibt, und in der städtebaulichen Theorie sind das ja sozusagen Orte, die für die Menschen Bedeutung haben, wenn es eben Schichten gibt und wenn es Brüche gibt, an denen sie auch ihre eigenen Erfahrungen festmachen können, und was dann eben letztlich dann auch mehr dabei hilft, mit diesen Traumata, mit diesen individuellen und auch mit den gesellschaftlichen Traumata zurechtzukommen und sie zu integrieren, wenn sie sozusagen auch im Stadtbild integriert sind. Ja, und das wäre nach meinem Dafürhalten eine bessere, in Anführungsstrichen, posttraumatische Städtebaupolitik gewesen. Ja, also ich
Modell
denke immer,
wäre ja vielleicht, oder ein Beispiel, die Gedächtniskirche in Berlin, wo man von der alten Ruine im Prinzip diesen kaputten Turm stehen gelassen hat, es aber einen drumherum neu, modern wieder aufgebauten Kirchenraum gibt. So ein bisschen was wurde ja versucht beim Wiederaufbau der Paulskirche 1948, wo die Architekten, die das gemacht haben, eigentlich gesagt haben, als Ruine ist diese Kirche viel schöner als je zuvor. Und wir belassen es bewusst in dieser schlichten Form, bauen nicht mehr das alte Dach obendrauf, lassen die Wände schlicht so, wie sie als ausgebrannte Ruine mal ausgesehen haben. Haben Sie das Gefühl, dass das heute noch verstanden wird, dass solche architektonischen Zeugnisse einer Zeit, in der man sich dessen bewusst war, was da passiert ist, dass die heute noch gelesen werden können?
Ja, es gibt ja gerade um die Paulskirche, die Sie gerade ansprechen, eine große Kontroverse. Und damals wurde ja auch die Entscheidung getroffen, dass das Gebäude an sich ja fast so eine Allegorie auf die Entstehung der Bundesrepublik ist. Man kommt da auf der Straßenebene in diesen etwas finsteren, gedrungenen Raum rein und steigt dann über die Treppe empor in den Saal, der ja auch zum Beispiel Veranstaltungen wie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels beherbergt. Und das Ganze symbolisiert ja sozusagen so einen Aufstieg von der Dunkelheit der Zerstörung in das Licht der Demokratie und der neuen Gesellschaft. Und da sind eigentlich sehr schön die Schichten sichtbar und auch spürbar. Und jetzt gibt's ja diese Diskussion, dass man die Paulskirche wieder mehr historisieren soll und dass dieser moderne Entwurf der Paulskirche, dass man da eine Gebrauchsanweisung dafür bräuchte und dass das viel zu intellektuell wäre. Und diese Dinge, und ich finde es eben schade, weil gerade Bauten aus dieser Zeit, die ja jetzt mittlerweile auch historisch geworden sind, weil man an denen ja eben all das ablesen kann, also so ein Bau wie die Paulskirche, das symbolisiert ja sozusagen sowohl die Zerstörung als auch den Neubeginn. Und ich fände es also dramatisch und schade, wenn das dann zugunsten von so einer, ich sag jetzt mal, niedlichen Historisierung glatt gebügelt wird, weil das sind tatsächlich, denke ich, die Arten von Bauten und die Arten von Räumen, die wir brauchen, auch um die Geschichte und die Vergangenheit in unseren heutigen Alltag zu integrieren, ja.
Und wenn Sie sagen niedliche Historisierung, dann haben wir das ja in der neuen Frankfurter Altstadt, oder?
Ja, da bin ich nur ganz, ganz, ganz offensiv kein großer Freund davon. Ja,
also Sie sagen, man hätte eigentlich nach dem Krieg ruhig die Altstadt in irgendeiner Form wieder aufbauen sollen oder zumindest mit den Ruinen, die dort waren, etwas anfangen sollen. Aber jetzt im neuen Jahrtausend diese Altstadt irgendwie zu rekonstruieren, das sehen Sie sehr kritisch.
Das sehe ich eher kritisch und skeptisch, weil das auch so ein vage, so ein schwammiger Historismus ist. Also die Altstadt, wie sie jetzt da steht, die bildet ja jetzt keine bestimmte historische Epoche ab, sondern sie kreiert so ein vages Mittelaltergefühl. Ja, und darum geht's ja eigentlich. Und bis zum gewissen Grad wird da einfach, finde ich, das gesamte 20. Jahrhundert einfach ausradiert. Und das finde ich eigentlich eine dramatisch schlechte Entscheidung, ehrlich gesagt.
Mhm. Ja. Sie schreiben über all das in Ihrem Buch, das Würfelhaus aus New York, wo Sie seit Ende der 80er Jahre mit Unterbrechung leben, als Journalist, als Autor. Haben Sie diesen Abstand gebraucht vom Haus Ihrer Eltern, um ja einmal sich mit der Stadt, mit der Geschichte dieses Hauses, aber vor allem mit der Geschichte Ihrer Familie auseinandersetzen zu können?
Ja, also ich denke schon, ich meine, die Entscheidung damals nach New York zu gehen, das war auf der einen Seite eine berufliche Entscheidung natürlich, auf der anderen Seite war es dann auch von meiner Seite aus so ein Wunsch, eine Tabula rasa zu haben und neu anzufangen und mich hier sozusagen neu zu erfinden. Das ist ja Amerika und gerade New York ist ja der Ort, der das verspricht, dass jeder sich neu erfinden kann. Aber natürlich ging es mir dann sozusagen auch so, dass man die Vergangenheit ja dann doch nicht ganz los wird und sie einen dann einholt und man sich dann doch wieder damit beschäftigt. Und insofern habe ich sicherlich diesen Abstand auch gebraucht, um da einen neuen Blick drauf zu bekommen.
Aber Sie haben es nicht nur aus der Ferne gemacht, Sie sind tatsächlich dann auch nach Langen wieder hingefahren, an den Ort, wo das Würfelhaus bis heute steht, wo jetzt eine fremde Familie drin wohnt. Mit welchen Empfindungen haben Sie dieses Haus noch einmal besucht?
Ja, das waren sozusagen schwierige Empfindungen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da gesucht habe oder warum ich das nochmal aufgesucht habe. Aber vielleicht war das ganz gut, dass ich nochmal hingefahren bin, weil ich danach wirklich das Gefühl hatte und natürlich auch nach dieser ganzen Auseinandersetzung mit dieser doch auch sehr schwierigen Familiengeschichte, dass ich das jetzt wirklich so hinter mir lassen kann und auch will und da jetzt nicht unbedingt nochmal hin muss, ja.
Herausgekommen ist bei dieser Auseinandersetzung ein sehr schön zu lesendes und sehr spannendes Buch, Das Würfelhaus von Sebastian Moll, Mein Vater und die Architektur der Verdrängung, erscheint in diesen Tagen im Inselverlag. Sebastian Moll, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das war HR Info Kultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.